Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Immer mehr sein wie du. Da fiel mir ein, wir Menschen sagen ja oft, Jesus war so ein Mensch wie wir. Aber das ist ja total falsch. Jesus war der einzig wahre Mensch und wir sollen so werden wie er. Das finde ich so toll, dass Gott uns das ermöglicht, dass wir so werden wie Jesus. Ich weiß nicht, ob es aus einem Ort mal schon so ergangen ist. Man hat es eilig, man steigt ganz schnell ins Auto und dann kommt man an einer Ampel und es wird rot. Und dann fragt man sich, warum muss jetzt rot sein? Gerade jetzt, wo ich es eilig habe. Warum muss es gerade heute regnen? Und dann die Frage, warum lässt Gott das zu? Ich habe mal nachgesehen, an welcher Stelle das Wort warum zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Ich wusste das gar nicht. Ich weiß nicht, weiß das jemand? Jetzt muss ich sagen, je nach Übersetzung ist das unterschiedlich. Da gibt es zwei Stellen. Und die erste Stelle, oder ich sage jetzt mal, wo es zuerst steht, in 1. Mose 3, Vers 13. Und da sprach Gott der Herr zu der Frau, zur Eva, warum hast du das getan? Und Eva antwortete, die Schlange hat mich verführt und da habe ich gegessen. Entweder lässt man sich also von Gott führen, von Jesus führen, oder man wird verführt. Oder man wird verführt. Verführt vom Widersacher Gottes, vom Gegenspieler Gottes, der so viel wie möglich Menschen für sich gewinnen will. Und dann die zweite Stelle in einer anderen Übersetzung, 1. Mose 4, Vers 6, da fragte der Herr den Kain, warum bist du so zornig? Warum starrst du so finster und so grimmig vor dich hin? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du doch frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf und sie will dich zu Fall bringen. Zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Und auch bei Jesus finden wir dieses Warum. Warum macht ihr euch Sorgen, sagt Jesus. Warum sorgt ihr euch? Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und dann noch eine Stelle. Ich habe noch eine Stelle genommen. Könnt ihr noch mehrere nehmen. Da sagt Jesus, warum siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten? Aber du siehst nicht den Balken in deinem Auge. Warum siehst du den Splitter immer im Auge deines Nächsten? Vor einer Woche hatten wir uns auf Psalm 1 eingelassen. Und heute wollen wir einmal Psalm 2 miteinander betrachten. Und Spurgeon nannte diesen Psalm den Königspsalm. Der von Gott ernannte König. Der von Gott eingesetzte König. Und in den meisten Bibeln steht über diesen Psalm überhaupt keine Überschrift. Ich habe mal versucht, eine Überschrift zu finden und habe es so formuliert. Putschversuch gegen Gott und seinen gesalbten und auserwählten König. Putschversuch gegen Gott. Man möchte Gott beiseite schieben. Wir wollen die Herren sein. Wir wollen das Sagen haben. Und Psalm 2 ist auch der Psalm, von dem am meisten im Neuen Testament etwas wiedergegeben wird oder zitiert wird. Da kam zu mir in Hessen, das ist das Neue Testament in Kurzform, der Psalm 2. Neues Testament in Kurzform, knapp und bündig, wird hier das Neue Testament beschrieben. Vielleicht sagen andere, der spinnt jetzt mal ein bisschen, ist aber egal. Ich spinne gerne, wenn man Gottes Wort verkündigen darf. Ich lese jetzt einmal den Text, jetzt wollen wir natürlich auch zu dem Text noch kommen. Und da steht, deshalb kam ich auf, warum? Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie. Sie schreien es hinaus. Sie flüstern nicht zueinander, nein, sie schreien es hinaus. Und uns von der Herrschaft Gottes befreien. Doch der Herrscher im Himmel, der lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie erschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient den Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihn mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Und glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Also beim Sohn Gottes Schutz suchen. Hier haben wir schon das Thema fast vom letzten Sonntag. Ging es auch um glücklich sein. Wann werde ich glücklich? Ich meine, dieser Psalm, der passt haargenau in unserer heutigen Zeit. Und einige vertreten die Meinung, dass es die intensivsten prophetischen Worte sind, die es in der Bibel überhaupt gibt oder die in der Bibel vorkommen. Dieser Psalm hier, dieses Wort. Wann der Psalm verfasst wurde, kann man nicht so genau sagen. Aber durch Apostelgeschichte 4 bis 26, da werden Vers 1 und 2 aus Psalm 2 zitiert. Deshalb wissen wir, dass dieser Psalm von David stammt. Ich lese einmal kurz aus der Apostelgeschichte vor. Petrus und Johannes hatten jemanden geheilt, einen Gelähmten, der konnte auf einmal wieder laufen. Durch die Macht Jesu Christi, durch die Macht Gottes wurde er gesund. Nachdem Jesus am Kreuz gestorben war und dann aber auferstanden ist am dritten Tage, da hat er all seine Macht wieder erwiesen, all seine Macht wieder deutlich an diesem Menschen. Ja, Jesus lebt. Und er wirkt noch heute in unserer heutigen Zeit. Er ist auferstanden. Und sie mussten deshalb vor dem Hohen Rat, weil sie wieder das verkündigt hatten, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Und sie hatten doch gedacht, die haben ihn ans Kreuz genagelt und hingerichtet. Und so kamen sie zurück zu den anderen Jüngern, zu den anderen Gläubigen. Und als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten: Allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt, vor langer Zeit hast du dich durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt: Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und genau das ist hier in der Stadt geschehen. Und das geschieht im Grunde bis heute. Bis heute. Klaus Ebert, viele kennen ihn bestimmt gar nicht, aber Klaus Ebert, der gibt seine Gedanken immer wieder in Form von Gedichten aus oder bringt sie in Form von Gedichten aufs Papier. Und so hat er auch Psalm 2 als Gedicht aufs Papier gebracht. Und ich lese einmal die ersten zwei Verse vor, wie er sie formuliert hat. Die Völker toben wie verrückt, sinnlos ihr Plan, total missglückt. Die Mächtigen im Hintergrund, der finstere geheime Bund, verschwören sich gegen den Thron, gegen den Schöpfer und gegen den Sohn. Und wir, damit meint er uns Menschen, sind die Götter dieser Welt. Wir tun und lassen, wie es uns gefällt. Geht es im Psalm 2 darum, dass wir Menschen tun, wie es uns gefällt? Und wo bleibt der Schöpfer, der uns erschaffen hat? Wo bleibt Gott? Geht es also in diesem Psalm auch darum, wie es schon im Psalm 1 gewesen ist und ich die Frage gestellt habe, lebe ich mit Gott oder lebe ich ohne Gott? Darum geht es auch in diesem Psalm. Ich habe jetzt ein bisschen human ausgedrückt und freundlich ausgedrückt. Ich kann es auch so sagen, entscheide ich mich für ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott oder für ein Leben in ewiger Verdammnis, getrennt von Gott. Darum geht es auch hier in diesem Psalm. Für was entscheide ich mich? Wir Menschen können uns dafür entscheiden. Warum toben die Völker? Das bekommen wir jeden Tag frei Haus geliefert. Jeden Tag wird uns vor Augen geführt, wie die Völker toben. Toben gegen Gott. Sie toben untereinander. Vielleicht tobt es auch in meinem Leben, in deinem Leben. Ich weiß es nicht. Ich habe mal so nachgeschaut, was mit toben gemeint sein könnte. Rebellieren, sich auflehnen. Aber ich stieß dann auch sich ausleben. Sich ausleben oder sich verwirklichen. Auch das kann man unterm Toben verstehen. Und dann war da noch ein Wort: Ausflippen. Kennt ihr das Ausflippen? Mir fiel da die Geschichte ein, beim sich ausleben. Und zwar ging es da um die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der wollte sich auch ausleben, sich selbst verwirklichen. Er hat sein Erbe von seinem Vater verlangt und dann zog er in die Welt hinaus. Vater, mach, was du willst, ich mach das, was ich will. Das war Ausleben, sich verwirklichen. Wie hieß es da noch bei Klaus Ebert? Wir sind die Götter dieser Welt. Wir tun und lassen, wie es mir gefällt. Ja, es gibt in unserer Zeit fast keine Grenzen mehr, wo Menschen sich wirklich ausleben und auslassen. Was sich so auf den Straßen in unseren Städten so manchmal abspielt, dazu schrieb einmal Feste der Sünde, das Fest der Sünde wird dann immer wieder gefeiert. Das Fest der Sünde wird gefeiert. So weit sind wir schon, auch in unserem Land. Sich ausleben, Gott, Jesus, sein Wort spielt überhaupt keine Rolle mehr. Man wirft die Ratschläge Gottes einfach über Bord. Ja, Gott liebt alle Menschen, aber Gott liebt längst nicht das, was wir tun. Warum toben die Völker, die Könige der Erde, verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten? Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Ja, schnell findet man Gleichgesinnte, Kumpane, Kumpels, Gefährten, wenn es um Gott geht, wenn es darum geht, gegen Gott zu wettern und so weiter. Man plant einen gemeinsamen Aufstand hier gegen Gott, gegen den Herrscher der Welt, gegen den Schöpfer der Welt. Man empfindet Gottes Herrschaft als eine Zumutung. Man will sich und möchte sich nichts mehr von Gott sagen lassen. Sein Wort ist einem egal, was Gott davon einem fordert. All die Forderungen in seinem Wort. Gott legt einem doch nur die Fesseln an. Man darf dies und jenes nicht tun, das hört man immer wieder. Ja, der Mensch möchte frei sein. Er möchte seine Freiheit genießen. Darum geht es. Er meint dann, frei zu sein, wenn er sich von Gott loslöst, wenn er nicht mehr auf Gott achtet. Und mit Freiheit wird ja geworben, immer wieder. Ab mit dem Wohnmobil in die Freiheit. Dabei findet man Freiheit wirklich nur bei Gott. Johannes 8, Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Der Mensch will nicht einsehen oder begreifen, dass er frei werden muss von sich erstmal, von sich selber, von seinem sündhaften Wesen. Die Bibel sagt, von diesem alten Adam, der in einem noch steckt, davon müssen wir erstmal frei werden, um wirklich Freiheit zu erfahren. Und das meint hier Gottes Wort. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Nun aber sagt aber Jesus, und ich habe es schon am Anfang erwähnt, warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Bis jetzt habe ich über Menschen gesprochen oder erwähnt, die von Gott nichts wissen wollen. Aber wie sieht es denn bei uns aus, die wir doch Jesus nachfolgen wollen? Da sagt Jesus, schaut doch auf euer Leben. Wie sieht es denn bei euch in eurem Leben aus? Wie sieht es unter uns Christen aus? Wir nennen uns Christ, aber wie weit bin ich eigentlich von Christus entfernt? Jesaja 29, Vers 13. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. Aber in seinem Herzen, da hält er einen weiten Abstand von mir. Äußerlich scheint bei uns alles so in Ordnung zu sein. Aber wie weit hat man sich vielleicht im Herzen von Gott, von Jesus schon getrennt, entfernt? Das ist das Entscheidende. Welchen Platz nimmt wirklich noch Gott, nimmt Jesus in meinem Leben ein? Bei all meinem Tun und Planen, auch wir Christen planen ja. Wir planen unseren Urlaub und sonst nicht was. Ist vielleicht auch richtig und müssen wir auch. Aber kommt da noch Gott wirklich drin vor? Nehme ich ihn mit hinein in dieses Planen? In meinem Denken, in meinen Überlegungen? Welchen Platz nimmt Gott da ein? Paulus schreibt im 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch, ob euer Glaube echt ist und ob euer Glaube gefestigt und bewährt ist. Oder 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und von Gott euch geschenkt wurde? Ihr gehört doch nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Warum toben die Völker, die Könige der Erde verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten? Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Und wie reagiert nun Gott darauf? Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Allmächtige, der Herrscher, der Souveräne, dem, der keiner etwas anhaben kann, der Unveränderliche, Gott, der die ganze Welt liebt. Gott, der seine Sonne scheinen lässt auf böse Menschen wie auf gute und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie, in seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg eingesetzt. Ihr Leben von diesem Aufstand, von dieser Rebellion lässt Gott sich kein bisschen beeindrucken, kein bisschen erschüttern. Das alles kann ihn gar nicht aus der Bahn werfen. Gott, der Allmächtige, kann angesichts dieser Revolte, versuchten Revolte, einfach nur lachen. Nur lachen. Diese Revolte, dieser Aufstand erzeugt erstmal ein Lächeln auf Gottes Angesicht. Aber was ist das für ein Lachen? Ich glaube nicht, dass Gott uns Menschen auslacht oder dass er Schadenfreude empfindet. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das ist ein Ausdruck seiner Souveränität, seiner Allmacht, dass er über allem steht. Nichts kann ihn erschüttern und nichts und keiner wird ihn abhalten können, seinen Plan auszuführen, so wie er es sich gedacht hat. Ich habe es für mich noch so anders gedeutet, dieses Lachen. Gott hat ein lachendes Auge und ein weinendes Auge. Lukas 19 habe ich dran gedacht. Als sie sich doch in Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, da begann er an zu weinen. An zu weinen. Da sagt er, wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Das wünscht sich Gott für uns, dass wir den Weg des Friedens immer wieder finden, dass wir immer wieder zu ihm finden. Denn auch wir brechen doch manchmal aus der Nähe, die wir zu Gott haben sollten. So ist doch eigentlich unser Gott, der immer wieder die Nähe sucht zu uns. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ergeht es doch eigentlich im Grunde Gott, dass er weint auch. Es erzeugt ein Lachen, ja, auf seinem Gesicht, aber auch, das macht ihn unendlich traurig, wenn Menschen ihren eigenen Weg gehen. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Und der Herr spricht, ich habe meinen König auf Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Ich möchte zu dem Zorn und zu dieser heftigen Wut nur eins sagen. Gott ist kein alter Tattergreis, so ein alter Opa, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Der meint, ach, lass sie doch mal machen. Es wird schon alles gut werden. Wir hätten alle gerne so einen Kuschelgott oder so einen Kuschel-Jesus, aber nein, vielleicht brauchen wir auch manchmal diese Sprache, Denn es macht es deutlich, dass etwas auf dem Spiel steht, nämlich wo ich meine Ewigkeit verbringe, wo ich einmal sein werde. Und im Grunde hat ja Jesus schon diesen Zorn und diese Wut ja auf sich genommen, als er sich hat ans Kreuz hängen lassen. Da hat er all das auf sich genommen, was uns eigentlich zugestanden hätte oder was wir eigentlich verdient haben. Auch diesen Zorn und diesen Wut, oder wie wir es nennen wollen. Und nun noch zum König aller Könige. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum und ich will dir Völker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Diesen Vers, glaube ich, diese Bitte hat Jesus noch nicht ausgesprochen. Und da geht es wirklich um das Ende. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie einmal zerschlagen wie Tontöpfe. Das ist das Gericht, vor dem wir alle einmal treten. Jesus will einmal Gericht halten über uns Menschen. Und ich meine, hier ist unbestritten die Rede von Jesus in diesen Versen. Von Gott, dem Vater, als König auf dem Berg Zion eingesetzt. Es fand keine Wahl statt, so wie wir einen Bundeskanzler oder Bürgermeister oder sonst etwas will. Nein, Gott hat diesen König alleine eingesetzt. Da hatte der Mensch kein Mitspracherecht. Jesus, der König aller Könige, der Anfang und das Ende, gekrönt mit einer Dornenkrone, das ist seine Krone, diese Dornenkrone. Für uns wurde sie aufgesetzt, ihm aufgesetzt, der eigentlich wirklich eine richtige Krone verdient hätte. Denn er ist der König aller Könige. Sein Leben für uns dahingegeben. Und sein Plan wird ausgeführt, wie sehr man sich auch gegen ihn wendet. Das fing schon an bei der Geburt, schon da wollte man ihn töten. Und hinterher immer wieder diese Anfeindung, dieses Anmachen, dieses ihn herausfordern. Bis zum Tode am Kreuz. So hat man sich gegen ihn gestellt. Aber auferstanden in Herrlichkeit. Ja, für dich und für mich hat er sich ans Kreuz nageln lassen. Auferstanden am dritten Tag, aufgefahren in den Himmel. Und alle Macht ist ihm übergeben. Diesen Jesus. Alle Macht. Er ist der erhöhte Herr. Er sitzt auf dem Thron. Nicht wir Menschen. Wir sind so klein, alles planen, so sinnlos manchmal. Und er wird kommen in Herrlichkeit, um zu richten die Lebendigen und die Toten. Und sein Königreich wird niemals untergehen. Und es werden sich alle einmal vor ihm beugen müssen. Alle. Der eine oder andere kann sagen, ich will mit Gott, ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Halte das fern von mir. Aber ich kann nur sagen, jeder wird es einmal mit Jesus wirklich zu tun haben. Ich kann hier sagen, nein, aber ich werde einmal etwas mit Jesus zu tun haben. Warum entscheide ich mich ja nicht jetzt schon dafür? Ob man will oder nicht, vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde sind und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich möchte noch mal kurz auf Psalm 2 zurückgreifen und auf den Vers 10. Deshalb, ihr Könige, handelt klug, lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht und Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Ihr Lieben, die Bibel ist kein Märchenbuch. was da drin steht, das wird einmal geschehen. Sie ist kein Märchenbuch. Es ist ernst. Es geht um uns Menschen, es geht um dich und es geht um mich. Obwohl er so reich war, bestand er gar nicht auf seine Rechten, Jesus Christus. Er verzichtete auf alles. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zu dem Tod, bis zum Tod am Kreuz. Wie ein Verbrecher am Kreuz hat man ihn angenagelt und dort starb er. Und deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alles andere. Warum sollte man eigentlich Jesus nicht nachfolgen? Sich ihm hingeben, ihm die Ehre geben und sich ihm anvertrauen. Und nur so kann jeder Mensch wirklich leben und das Glück finden. Innerlich zufrieden werden. Zu einem Frieden mit Gott kommen und Frieden mit sich selbst finden. In Jesus Christus ist die Güte und die Menschenliebe Gottes erschienen. Und wer ihm vertraut, der wird durch die Barmherzigkeit Gottes gerettet. Glückselig zu beglückwünschen sind alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Und so endet der Psalm damit, dass alle, die bei ihm Schutz suchen, zu beglückwünschen sind, selig sind, glücklich werden, zufrieden werden. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder diese Erfahrung machen, dass es Jesus ist, der uns wirklich Frieden schenkt, Freude schenkt, Hoffnung gibt, Zuversicht gibt. Trotz all dem Schwierigen in unserem Leben, in unserer Zeit. Gott segne uns bei all dem, was wir tun, was wir hören, was wir sagen, was wir machen. Und Gott segne uns an diesem Morgen. Amen.